Ja, das Unser Vater-Gebet. In jedem reformierten Gottesdienst gehört es dazu. So ist es Tradition geworden. Wenn wir in die Bibelstelle heranzoomen oder einzoomen, Matthäus 6, wo Jesus das Gebet hat weitergegeben, sagt er auch noch Folgendes dazu. Jesus sagt, und das nehme ich jetzt aus der berndeutschen Fassung, lehret nicht endlos das Gebet an. Wie die Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viel Wort oder besonders schöne Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater im Himmel weiss, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Das sind die Verse 7 und 8. Man muss Gott also nicht besonders überzeugen, dass er jetzt hören soll. Und man kann auch nicht gnädiger stimmen, indem man besonders lang betet oder besonders schön oder besonders auswendig. Er ist da, er will hören, er will die Beziehung. Ja, aber Moment. Wie ist jetzt das? Wenn wir dann zum Beispiel als Kirchgemeinde Sonntag für Sonntag das Vaterunser zusammen sprechen, ich weiss auch von vielen Mitgliedern von unserer Kirchgemeinde, die das Gebet täglich für sich beten, dann stehen wir ja laut Jesus in Gefahr, das Gebet einfach immer wieder so anzubeten, ohne wirklich mit dem Herz dabei zu sein. Ja, weil man es eben einfach macht und weil man es eben immer wieder macht und weil man sich daran gewohnt hat. Ja, ganz ehrlich. Ich selber habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich das Gebet gesprochen habe und in Gedanken bin ich ganz an einem anderen Ort gewesen. Das kann jedem passieren, das ist normal. Aber es ist nicht das, was Jesus uns hat lehren, was das Gebet ist. Jesus sagt, hey, das ist Beziehungspflege. Wenn du zum Beispiel als Ehepartner oder als eine liebe Freundin oder vielleicht als ein Bruder zu deinem Mitmensch reden, dann sagst du doch auch gerade, was du einfach auf dem Herz hast. Das, was dich gerade bewegt, was dir wichtig ist in diesem Moment. In der Regel tust du es nicht vorher fein säuberlich aufschreiben, zwei, drei Mal durchlesen, ob du noch Fehler drin hast oder nicht, und dann deinem Gegenüber monoton ablesen. Sondern du sagst gerade das, was du auf dem Herz hast, da kommt mal etwas rausgekommen, was du gerade nicht hast wollen sagen. Das gehört dazu. Das, sagt Jesus, ist Gebet. Du darfst zum Vater im Himmel reden, gerade so, wie du es auf der Zunge hast. Und wenn wir als Kirchgemeinde das Gebet darum immer wieder zusammen beten, wollen wir darum uns auch Gedanken machen, was wir hier aussprechen, damit wir eben mit dem Herzen wirklich dabei sein können, dass so in diesem Moment ein aktives Reden mit Gott kann sein. Und darum die Frage an dich, bei welchem Satz oder bei welcher Bitte vom Unser Vater bleibst du vielleicht manchmal stecken, weil du darüber stockelst? Oder welche Aussage von diesem Gebet ist dir besonders nach und besonders lieb? Die Predigtreihe zum Unser Vater ist eine Einladung, dass jedes für sich sich bewusst mit diesen Worten auseinandersetzen kann. Und der Luther hat oft vom Ketschen und vom Köien geredet. Er hat gesagt, was man in der Bibel liest, sollte man so lange ketschen und köien und schmücken und merken, was macht das mit mir? Was ist eigentlich damit gemeint? Wie hilft mir das im Alltag, im Unterwegssein mit Gott? Das Heftchen, das Vater Unser von Martin Weber, vielleicht kennst du das eine oder das andere schon. Da drin finden wir eine Rubrik, die heisst «Das Vater Unser mal anders». Ja, wie es eben könnte sein, wenn man sich zmitz während dem Gebet mal überlegt, was man da eigentlich wirklich ausspricht. Und so denken wir hin über die zweite und das dritte Bitte nachher. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Klar, wieso, wieso nicht?
Und was tust du dafür?
Tue? Wieso? Nicht. Also, klar wäre es gut, wenn ich hier unten überall Kontrolle hätte. So wie du übrigens hier beim Himmel. Weißt du was? Hier unten ist im Fall echt immer wieder ein rechtes Chaos.
Ja, ich weiß. Also, was tust du dafür?
Also, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Also jetzt mach mal einen Punkt. Wieso hackst du eigentlich die ganze Zeit auf mich rum? Ich bin nicht schlechter als alle anderen.
Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du betest darum, dass mein Wille geschehe. Wenn das wirklich passieren soll, dann fängt es bei demjenigen an, der darum bittet. Bei dir zum Beispiel.
Okay. Aha. Ah, jetzt komme ich raus. Ja, okay. Gut, wenn es so ist. Ja, du hast recht, ich habe wirklich ein paar Schwächen. Und es fallen mir sogar noch ein paar mehr ein. Also, ich habe einfach, ganz ehrlich, ich habe glaube noch gar nie wirklich über das nachgedacht. Aber eigentlich würde ich gerne ein paar Sachen ändern in meinem Leben. Weißt du, im Sinn von einfach frei werden von gewissen Schwächen, die ich habe.
Das ist sehr gut. Jetzt kommen wir tatsächlich voran. Lass uns zusammen daran arbeiten. Du und ich. Ich bin so stolz auf dich.
Okay. Also, Herr. Der mache ich jetzt weiter, ist gut. Irgendwie geht es unser Vater länger als sonst. Wo bin ich gewesen? Unser tägliches Brot gib uns heute. Voilà. So, die etwa schon dabei waren, euch war das nicht unbekannt, der kurze Sketch. Der Jonathan und ich haben das von Anfang an gemacht und heute war wieder ein Teil dran gewesen. Ob die Person, die ich jetzt gespielt habe, schon verstanden hat, wirklich, um was es geht, bin ich ganz sicher. Am Schluss ist es doch wieder dran gegangen. Komm, lass mich doch jetzt einfach noch fertig beten. Ja, dein Reich komme. Was meinst du damit, Jeweile, wenn du das tust, beten? Dein Reich komme. Siehst du innerlich Bilder vor dir? Das Reich von Gott. Kannst du dir etwas darunter vorstellen? Vielleicht sehen die einen oder anderen von uns ab und zu Bilder aufblitzen aus der Offenbarung. Oder vielleicht aus dem Jesaja, wie dort beschrieben ist, wie es wird sein im Reich von Gott. Goldige Strassen, die neue Welt. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen sein. Der Löwe wird Heu fressen und sie werden einander nicht mehr Böses tun. Tue dort mal in nächster Zeit ein bisschen dem nachspüren. Was kommt bei euch vor, wenn ihr das betet? Dein Reich komme. Vielleicht ist es einfach noch leer. Jedenfalls, wo Jesus ist, hier war, sichtbar und umherzogen ist, hat er dazu Folgendes gesehen. Er sieht, liebe Leute, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Markus 1,15 kann man das zum Beispiel lesen. Das Reich Gottes ist schon sehr nah. Was hätte er damit sagen wollen? Eine wunderbare Botschaft. Jesus hat dann zumal zu diesen Leuten gesagt, hey, die steht in einer unheimlich bedeutenden Zeit drin. Werdet euch das bewusst. Auf diesen Moment haben alle eure Vorfahren gewartet. Bis zu diesem Zeitpunkt her haben die Gläubigen ja nur durch den Tempel immer wieder Versöhnung mit Gott können haben, rein werden vor ihm. Dort im Tempel ist jeweils ein Buß geschehen. Dort hat man nach Vorschrift Opfer gebracht, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Und darum hat es immer wieder die Versöhnungsakte gebraucht, das ganze Alte Testament. Und irgendwann, so ist die Verheißung im Alten Testament, soll aber eine Zeit kommen, wo die Opfer nicht mehr werden nötig sein. Es wird einer kommen, der Messias, der Sohn von Gott. Er wird in so ein grosses und ein herrliches Opfer bringen, dass das wird länger für alle die, die zu Gott gehören wollen. Wie hat schon der Prophet Jesaja im 53. Kapitel das vorausgesehen? Gott hat ihm dort gezeigt, was wird geschehen am Karfreitag. Und der Jesaja schreibt dort, doch er, das ist Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und geheilt meint, mit Gott versöhnt. Das ist die beste Botschaft, die wir auf Erden werden finden. Es ist Versöhnung mit Gott möglich. Echter Frieden. Und so erklärt Jesus voller Freude, die Zeit ist jetzt erfüllt. Und hat ihnen erklären wollen, bis dahin war eigentlich das Tor vom Paradies weit zu. Adam und Eva mussten rausgehen wegen diesen Fehlern, die sie gemacht haben. Und das, was ich jetzt für euch werde machen, sagt Jesus, das wird das Tor wieder aufmachen. Und ihr seid herzlich eingeladen zu dem kommenden Reich von Gott. Und so ist Jesus am Tag in die Stadt Kapernaum gekommen mit seinen Jüngern. Er sieht den Matthäus am Zoll hocken. Der treibt die sogenannten Gewerbssteuern ein. Der Matthäus, er ist ein Jude, aber von den Römern angestellt. Und darum sagen die Juden, sagen die anderen Leute, nein, mit dem will wir nichts zu tun haben. Der hat sich unrein gemacht. Der hat Schuld vor Gott. Der macht gemeinsame Sachen mit den Römern und die sind unrein vor Gott. Nein, mit dem will wir nichts zu tun haben. Und besonders die Schriftgelehrten, also die Regeln aus dem Alten Testament besonders gut kennt haben, die haben laut aufbegehrt, wo sie beobachtet haben, dass der Jesus auf den Matthäus zugeht, freundlich mit ihm redet, Freundschaft sucht mit dem. Und sie sehen sogar, einmal am Abend, wie der Jesus in der Stube hockt von dem Matthäus, dem Gesindel, und mit ihm zusammen ist. Und die Stube ist voll von solchen Leuten, die vor Gott unrein sind. Die recken sich den Kopf. Komm mit mir, Matthäus. Das sagt Jesus. Dein Leben interessiert mich. Ich sehe dich. Ich will Freundschaft mit dir. Da geschieht die Begegnung an dieser Zollstation. Auf Matthäus kommt auf das Mal der Jesus zu. Er hat schon von ihm gehört. Der Jesus lebt scheint ein perfektes Leben von Gott, wie kein anderer. Und ausgerechnet, der spricht ihn an. Da muss eine Liebe von dem Jesus übergekommen sein. Der Matthäus fühlt sich dann wahrscheinlich das erste Mal richtig angenommen in seinem Leben. Völlig respektiert. Es ist, als würde sein Leben auf das Mal Sinn machen. Als würde der Mann, der Jesus, in sein Herz sehen und trotzdem sagen, du bist wertvoll. Und darum, wo Jesus zu ihm sagt, Matthäus, komm du mit mir. Steht der auf, überlegt nicht lang. Der Jesus hat etwas, das er nie vorher erlebt hat. Es ist, als würde plötzlich, mitten im Alltag, Gott selber vor ihm stehen und ihm sagen, Matthäus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Da geschieht tatsächlich Begegnung mit Gott. Gott sucht diejenigen auf, die besondere Zuwendung brauchen. Ich sage es nochmal. Gott sucht diejenigen auf, die besonders Zuwendung brauchen und lässt sie ein in sein Reich. Gott sucht besonders die Menschen, die im Schlamassel sind, die nicht perfekt sind, die Schuld auf sich geladen haben, klein oder gross, die in irgendetwas im Inn gefangen sind. Spielsucht, Pornosucht, Alkohol, Drogen, Leute, die unten durchgehen, die einsam sind, die keine Ziele mehr haben, die ein gebrochenes Herz haben. Und wenn du dich hier irgendwo selber auch drinnen findest, so bist du genau so ein Matthäus. Gott sucht dich. Er will dir begegnen. Und hab keine Angst vor dieser Begegnung mit Gott. Du wirst nichts müssen vor ihm verstecken. Gerade weil nicht alles rund läuft in deinem Leben, will er dir ja begegnen und hat er sein Herz für dich offen. Gerade darum ist Jesus gekommen, nicht für die Perfekten, sondern für die, die Gnade brauchen. Barmherzigkeit, Vergebung. Gerade besonders dich möchte er auch einladen, dass du eine Bewohnerin, eine Bewohner von diesem neuen Reich von Gott darf sein. Vielleicht auch, dass Wunden dürfen heilen in deinem Leben. Dass dort, wo feister ist, in deinem Leben, es darf hell werden. Dass du dich selber auch wieder kannst annehmen, weil Gott dich annimmt. Und nicht, weil Gott wegschaut. Wegen dem, was war in deinem Leben. Sondern, weil er dafür eine Lösung hat. Weil er selber die Schuld und all das, was nicht perfekt ist, auf sich nimmt. Gell, das ist eine Liebe, die so gross und mächtig ist, die wirklich Leben verändert. Die Bibel erklärt, es gibt verschiedene Arten von Liebe. Auf Griechisch sagt man die Philia. Die Philia kennen wir alle, die Art von Liebe. Das ist dann, wenn du etwas sympathisch findest. Das ist jemand, wo du findest, also das ist jetzt einfach, diese Person gerne zu haben. Das ist vielleicht ein lieber Freund, eine liebe Freundin, im besten Fall dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, die du immer noch darfst, sympathisch finden. Die zweite Liebe, die es gibt, ist Eros. Das ist die sexuelle Liebe. Und dann kennt die Bibel noch eine dritte Art von Liebe, die über all das rausgeht. Wie sagt er auf Griechisch, Agape. Das ist eine Liebe, die dich einfach mal annimmt. Du musst dir jemanden vorstellen, wo, das kennen dir alle. Es gibt manchmal so Leute, die kommen auf dich zu und die scannen dich einfach mal ab. Von oben bis unten, von unten bis oben und schauen einfach mal, passest du mir, passest du mir nicht. Ja, bevor ich dich schon noch mal grüsse, müsstest du das und das und das ändern. Das ist das, was wir oft kennen bei uns als Menschen. Aber die Agape-Liebe von Gott ist ganz anders. Jesus sieht dich und er hat dich gern. Du musst nicht zuerst etwas leisten. Du musst nicht zuerst etwas machen. Es ist einfach die Liebe, die da ist. Und mit dieser Liebe schaut Gott auch dich an. Und er sieht, ob du eine Sehnsucht hast, die Liebe anzunehmen. Er sieht, ob du Sehnsucht hast nach Frieden in deinem Leben, nach Heilung. Und die Schriftgelehrten und die Priester, die haben den Matthäus nicht mit dieser Liebe anschauen können. Die haben eben gescannt, oder? Von oben bis unten. Matthäus, erstens nicht sympathisch, zweitens, das ist nicht perfekt von Gott, brauchen wir nicht. Aber jetzt kommt der Jesus auf ihn zu, mit einer ganz anderen Liebe, mitten am Tag. Und das hat etwas verändert. Auch dir will Gott begegnen mit dieser Liebe, mitten am Tag. Und vielleicht auch sogar mal mitten in der Nacht. Ich durfte einen Mann lernen kennen, kürzlich. Er hat mir gesagt, weisst, ich habe doch mein Leben lang getreu, er ist jetzt um die 70, getreu zu unserem Vater gebetet. Ich bin getreu in die Kirche gekommen. Doch in einer Nacht im Spital, wo es mir richtig mies gegangen ist, da ist mir der Jesus begegnet, der lebendige Gott ganz persönlich, wie vorher nie. Und da hat er das erlebt, was der Matthäus erlebt hat, die Liebe, die Einladung zum Reich von Gott zu gehören. Und er hat mir gesagt, weisst, seither kenne ich Gott. Vorher war er irgendwie weit weg von mir. Und in dieser Stube in, bei Matthäus, hocke ich jetzt ganz viele so Leute. Bei denen ist irgendetwas krumm im Leben. Und die anderen sehen das und zeigen darum auf sie. Der Matthäus hat ganz natürlich nachher das gelebt, was Jesus sagt. Er hat nämlich gesagt, hey, erzählt die anderen auch davon. Ihr dürft auch die anderen einladen zu diesem Reich. Und ich denke, was der Matthäus an diesem Abend in seiner Stube immer wieder im Stillen gebetet hat und vielleicht gesagt hat, Gott, dein Reich komme. Jetzt darf ich auch ein Teil davon sein. Du hast mich angenommen. Und wir sollen jetzt auch andere Dörfer dazu finden. Und so wollen wir heute Abend eine Portion voll Mut mitnehmen, andere einzuladen zu dieser Agape-Liebe. Und gell, das kann zum Beispiel auch bedeuten, wir müssen unseren Nachbar, unsere Nachbarin, nicht immer besonders sympathisch finden. Wir sind so unterschiedlich. Wir müssen einander nicht immer können verstehen. Aber Barmherzigkeit, die können wir trotzdem leben. Und ich denke manchmal, wie war das vielleicht bei diesem barmherzigen Samariter? Dann hat vielleicht derjenige, der da zusammengeschlagen am Boden gelegen ist, auch nicht besonders sympathisch gefunden. Aber er hat gesehen, diese Person ist wertvoll, sie ist ein Geschöpf von Gott und ich will dieser Person mit Liebe begegnen. Der Zöllner, der Matthäus, der hat nicht mehr können und nicht mehr schweigen über das, was er erlebt hat. Und darum hat er diese Freunde eingeladen an das Festessen. In der Apostelgeschichte hat es auch Männer gehabt, die gesagt haben, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen über Jesus reden, wer er ist und was er für uns da hat. Wir können nicht schweigen. Der Petrus und der Johannes waren zwei von denen. Und die sind aber wegen dem in eine ganz brenzlige Situation gekommen. Die jüdischen Schriftgelehrten und die Priester, die haben ihnen verboten, über den Jesus öffentlich zu reden. Und weil sie nicht aufgehört haben, hat man sie ins Gefängnis gesteckt. Und im Gefängnis haben sie nicht gewusst, was mit ihnen wird werden. Da ihre Nacht begegnet, schaut schon wieder ihre Nacht. Da begegnet in Nacht ihnen der Engel von Gott, weckt sie auf, befreit sie aus dem Gefängnis auf eine übernatürliche Art und Weise und gibt ihnen den Auftrag. Jetzt geht ihr morgen gerade wieder auf den Tempelplatz und geht dort über Jesus reden. Hoppla, dein Wille geschehe. Habt ihr das auch schon erlebt? Dass ihr vielleicht gemerkt, Gott will etwas von euch. Vielleicht habt ihr sogar schon mal eine innere Stimme im Herz gehabt, wo ich gesagt du jemandem anrufen. Geh jemandem ein Blümchen bringen. Und du hast gedacht, nein, mache ich nicht. Nein, ich habe Angst. Oder nein, es ist mir zuwider. Wieso muss denn ich das machen? Aber was beten wir denn beim Unser Vater? Sein Wille geschehe. Gottes Wille höher gewichten als der Wille von uns oder von anderen Menschen. Die Jünger, die zwei Männer, was hat das mit ihnen gemacht? Gott schickt sie direkt wieder in die Höhle des Löwen. Das Verbotene sollen sie gerade wieder machen. Wird es ihnen vielleicht sogar das Leben kosten? Aber sie haben es gemacht. Und für uns können wir den Gedanken mitnehmen, wie reden Menschen allenfalls über uns? Weil wir zu Gott gehören wollen. Weil wir uns zu Christus bekennen. Weil wir die Bibel als Richtschnur für unser Leben nehmen. Ja, und was macht denn das mit dir, wenn andere nachher schlecht über dich reden wegen dem? Weil sie dich weiden, weil du Christ bist. Vielleicht bist du manchmal im Wehrweis und sagst, ja, soll ich jetzt weiter nach Gottes Willen leben oder soll ich echt doch gescheiter so leben wie alle anderen? Was wäre passiert, wenn die Jünger jetzt hätten geschwiegen? Wenn sie nicht mehr von Jesus hätten geredet? Sie haben sich anders entschieden. Dein Wille geschehe. Und sie haben weitergeredet. Und da kommt der prägnante Satz aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Gott zu gehorchen ist wichtiger, als den Menschen zu gehorchen. Und das braucht manchmal rechten Mut. Auf jeden Fall, dein Wille geschehe. Leute sollen immer wieder darüber nachdenken, wie kann man denn Gottes Willen erkennen? Gell, für die zwei war es einfach gewesen. Sie haben den Engel gesehen. Wie manchmal hätten wir uns vielleicht schon gewünscht, dass Gott so direkt zu uns redet und zeigt, was dran ist. Wie ist denn das bei uns? Ich möchte euch zum Schluss die bekannten 4 Bs mitgeben. Bibel lesen. Beten, mit Gott reden, kommunizieren. Das dritte heisst beraten. Du dich beraten mit anderen Christen. Was denkst du darüber? Was könnte Gott sagen zu mir? Und das vierte, benütze deinen Verstand. So, die 4 Wege können uns helfen, wie wir Gottes Willen erkennen in unseren Situationen. Bibel lesen, beten, beraten mit anderen Christen. Und brauch deinen Verstand. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Da könnte man immer wieder auch denken, hilf mir Gott, so zu leben, dass dein Reich darf sichtbar werden. Du auch an meinem Charakter ein bisschen arbeiten. Dein Wille geschehe, das bedingt, dass wir offen sind für Gottes Leitung und Gottes Führung. Und so lässt uns einander immer wieder Mut machen, gerade in schwierigen Umständen. Wenn wir Gottes Willen wie nicht erkennen oder schwierig ist zum Ahnen, dass wir uns nicht von ihm abwenden, sondern weiter auf ihn vertrauen. Amen.